Sehr viele Jahre ist es inzwischen her, dass die Deutsche Bundespost hier aktiv war. Allein am Namen merkt man es ja schon, denn heute ist es die Deutsche Post AG. Die Posthallen, wie wir sie hier sehen, wurden 1970 circa gebaut und das Posthochhaus weiter vorne im Jahre 1976. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie hier früher richtig Action war auf dem Gelände. Tag und Nacht fuhren LKWs da vorne die Rampe rauf, fuhren an die Tore der Posthallen, bekamen dort ihre Post oder lieferten diese an. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass man früher wirklich spät abends um 10 oder 11 Uhr noch hergehen konnte und konnte zu den offenen Toren gehen und sagen, hey, ich habe noch einen Brief. Und dann haben sie das Ganze hier in die Briefverteilmaschine reingeworfen, denn dieses Gelände war ursprünglich ein Postverteilzentrum bzw. ein Sortierzentrum der Deutschen Bundespost. Und die haben das Ganze hier verlassen im Jahre 1993. Warum das geschah, das erzähle ich später.
Bienvenue à la haute volée. Bienvenue à la haute volée.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Haute Volée. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier ist der Taka-Mikrofon und heute sind wir so krass auf der supergalaktischen Ebene wie noch nie zuvor. Denn alles, was heute passiert, ist theoretisch schon letztes Wochenende passiert, sozusagen. Insofern, ja. Wir haben was ganz Lustiges für euch vor. Ich bin froh, dass es geklappt hat, jetzt endlich. Und deswegen lass uns schnell in die Vollen gehen. Grüß dich, Nico, wie geht's?
Ja, ruhig Mittag, guten Abend, auch in die schöne Runde hier. Wir sind ja wieder mal 20% mehr, 25% mehr. Ich kann diese Rechnung nicht machen, aber da verlasse ich mich auf den Zipser drauf. Wir sind eine Person mehr.
Im 100, auch, Nico, ja. Im 100.
Ja, aber weißt du, 4 auf 5, ich habe keine Ahnung, egal.
Beitragstechnisch sind wir 100% mehr als sonst zu dem
richtig,
Thema.
Richtig, richtig. Supergalaktisch auch. Also, Tag, ich muss dich korrigieren. Das wäre ja vor 2 Wochen schon gewesen, wenn die Folge rauskommt.
Siehst du, schon hängt's wieder.
Und ja? Weil wir in der supergalaktischen Ebene sind, würde ich das gerne musikalisch kurz einläuten auch, weil heute ist einfach heiß.
Ja. Geil.
Gonna be a hot summer. In dem Sinne zum
heute schon
freien Silvester nach Hanau. Ich muss mal die Reihenfolge durchmischen, weil ich bin rein optisch so geblendet, fast schon.
Das verstehe ich.
Und der Silvester steht bei mir direkt neben meinem Gesicht.
Steht vor allen Dingen. Ich sitze aber.
Du siehst aus, als würdest du stehen, weißt du?
Das ist, halt so. Ist immer saugut, weil wir ja jedes Mal sagen, eigentlich schade, dass wir nicht irgendwie sichtbar sind. Aber heute muss man sagen, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Aber ich deswegen möchte ich die Reihenfolge mal durcheinander würfeln, weil ich unbedingt wissen möchte, und warum?
Ja, das ist aufgrund deiner Hot-Summer-Assoziation relativ einfach, weil 27,2 Grad hier in meinem Büro sind. Wenn ich das Fenster aufmache, wird es tendenziell noch wärmer. Und wenn man hier, ich merke schon, wie so langsam auch der Schweiß den Rücken runterläuft. Ich sammle das alles hier unten auch auf meinem Lederstuhl und Ledersessel, um dann später noch das eine oder andere damit zu machen.
Bilder zu malen zum Beispiel.
Tag für dich habe ich eben kurz aufgrund der Vorbesprechung, ich kam nicht dazu, hätte ich noch Folgendes, jetzt ein Insider, vielleicht stellst du dann in den Outtakes die Frage nochmal. Das wäre praktizieren, entfesseln, unterweisen, innewohnen, beschwören, anwenden, erschaffen, herbeirufen, erlernen, verzaubern, freisetzen, ausüben, neutralisieren, heilen, beschreiten, verschreiben, weben, wildern, abzielen, manifestieren, auskennen, bündeln, bewirken, versiegen, befähigen, beherrschen oder benutzen. In dem Sinne sage ich, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf heute mit ohne Casey, aber mit Jojo und gebe weiter an den Sascha erstmal.
Boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll jetzt.
Ja, kaum ist die Reihenfolge anders, da stockt der hier.
Ja, das ist halt ungewohnt. Ne? Also auch heute begrüße ich die Hörerschaft wieder mit einem moderaten Gute. Bin auch natürlich sehr, sehr froh, hier zu sein in etwas irritiertem Stadium. Ich kann nicht mit so tollen Tittenpfützen dienen wie der Tack. Wer uns nicht sehen kann, ich schwitze trotzdem. Und der Anblick von dem nackten Oberkörper vom Sibi, gepaart mit seiner Aussage, dass sich seine Körpersäfte am Boden des Lederstuhls gerade sammeln, lässt mich überlegen, ob vielleicht nicht nur der Oberkörper nackt ist. Und das hat mich kurz ein bisschen in den Mund brechen lassen.
Ja. Jetzt habe ich so Bilder im Kopf, die mir besser nicht malen.
Zum Ende stehe ich dann auch mal auf.
Überdauer. Ja, nee, schön, dass wir da sind. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass der Jojo da ist. Ich sage jetzt mal Jojo. Ich habe gerade dich nochmal kurz durchs ChatGPT gejagt Und da sagt er, die Posthalle Würzburg gehört dem Joachim Schulz liebevoll Jojo genannt. Das sagt ChatGPT.
Ja. Genau, ja, okay, ja.
Bevor du dran bist, gebe ich trotzdem nochmal an den Tag, weil der hat heute die Gesprächsführung.
Was?
Lieber Tag, was machen wir heute?
Davon weiß ich ja gar nichts, aber eigentlich ist es ja so wie immer dann theoretisch, ne?
Genau.
Ich will nochmal auf kurz auf den Sebastian eingehen, weil meine Frage war ja, ich war auf der Suche nach dem Verb für Magie. Und die ganzen 50, die du jetzt gesagt hast, die befriedigen mich nicht, weil ja nichts mit Mag da ist, weißt du, mit Mag. Also
markieren
oder magizieren oder irgendwie sowas. Ah, alles
verstehe,
Mögliche, weißt du? Ja, und das ist halt doof.
Okay. Magister.
Also gut, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Es hat ja lang genug gedauert, bis wir jetzt hier irgendwie da zum Thema kommen. Aber der Sascha hat es ja schon gesagt, wir sind nicht allein. Nico hat es auch schon gesagt, Jojo ist hier bei uns. Seines Zeichens Herr der Posthalle in Würzburg. Ich bin froh, dass das geklappt hat heute, weil nachdem du uns letzte Woche ja versetzt hast.
Ja, nein, auch versetzt habe, ja.
Wir sind auch immer noch ein kleines bisschen sauer deshalb, aber egal. Gut. So, bevor wir zum Thema kommen und richtig einsteigen in die Frage, Jojo, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, warum bist du hier bei uns?
Wenn ich das wüsste.
Ja, du bist mal so gut.
Also, ich bin ja Jojo halt. Ich habe immer viel Musik gemacht, letzten Jahren weniger. Und irgendwann habe ich halt angefangen, Konzerte zu veranstalten. Und so habe ich irgendwann die Posthalle initiiert und gegründet. Und das ist so, ja, Unterfrankens meistbesuchteste Kulturstätte. Und es ist ja schön, dass das im Rock'n'Roll der Fall ist. Klar findet bei uns auch Hip-Hop oder andere Dinge statt, aber insofern finde ich das noch ganz gut, ja.
Schön.
Das, ich habe direkt eine Frage, Tack, darf ich?
Ja, mach, ja, du darfst
natürlich. Ja, du hast ja vorab gesagt, es kann ja auch mal richtig, richtig der heiße Stuhl sein.
Ja, ich stelle keine Frage, die ich vielleicht auch noch stellen will irgendwann
später. Okay, also wir machen uns hier Sorgen. Jojo, wie ist der aktuelle Stand? Die Nachrichten, die umgeben uns sorgenvoll. Ich weiß nicht, ob es Fake News sind oder...
Komm, wir lassen das mal als Cliffhanger stehen und bauen die Spannung ein bisschen auf und deswegen, ich würde ganz anders mal anfangen. Ich würde nicht mit unserem Sorgenkind anfangen, um das es ja eigentlich hier geht, sondern erstmal mit dir selbst, Jojo. Unsere Wege haben sich ja schon vor, keine Ahnung, 25 Jahren oder so gekreuzt, würde ich jetzt da sagen, ja, um die Zeit.
Ja, kommt hin.
Als wir noch beide aktiv waren. Und das ist auch der Punkt, der mir jetzt als erstes zu dir einfällt. So, wenn ich an dich denke oder früher an dich gedacht habe, dann ist mir immer der Bassist eingefallen, der in 50 Bands gleichzeitig spielt. Erzähl mir mal, warum ist das so und warum war das so?
Ich habe allem, also jedem Projekt irgendwie erstmal eine Chance gegeben und dann kam ich nicht mehr weg davon. Und ich habe damals ja wirklich tatsächlich in bestimmt 4, 5 Bands gespielt und irgendwann musste ich dann halt mich mal von der einen trennen, weil es mit der anderen irgendwie weiter voranging oder so. Aber ja, ich habe allem erstmal eine Chance gegeben. Aha, sogar so Paul.
Ja, sogar dem. Das ist cool. Ich hoffe, wir verstricken uns nicht so viel in Insider-Witzen oder Insider-Anekdoten.
Nee, ihr seid schon dabei, ja.
Die die anderen
nicht verstehen.
Im Zweifelsfall müsst ihr einfach immer lachen, weil es witzig ist. Ja. Ich bin natürlich ein bisschen durch deine Social Medias durchgegangen, Jojo. Und was hier noch steht, zum Beispiel in deiner Facebook-Biografie, ist Bassist bei Bloodflowers 2000 bis heute. Kann man dann quasi sagen, aus allen 3000 Projekten, in denen du schon mal am Bass warst, ist das das Einzige, was sich bis jetzt noch über die Zeit gerettet hat?
Nee, leider nicht. Also während Corona ging es da dann auch den Bach runter irgendwie. Warum lasse ich jetzt mal weg? Ja.
Oh, das ist aber schade. Das ist ja genau das, was uns interessiert, solche Sachen.
Also gut, dann einfach. Also ich bin 2005 bei Bloodflowers ausgestiegen. Die haben da noch eine Platte gemacht. Das war übrigens die beste dann. Ja, haben aber mit der leider nicht mehr viel live gespielt, weil die Sängerin schwanger wurde und ja, irgendwie das Booking hat nicht so funktioniert. Aber ich hatte sie noch beim Summer Breeze gesehen und vor Alice Cooper war eine Show, weiß ich noch, aber das eben dann ohne mich. Und wir haben dann in 2011 oder so ein Reunion gemacht und das ging dann bis 2019, aber nur mit vielleicht 10 Konzerten insgesamt. Also da ist nicht mehr viel passiert, da wollte ich so richtig voran.
Okay, gut, dann musst du das aus deiner Biografie rausnehmen, würde ich sagen.
Ja, irgendwann mal, hast du recht, genau. Ja, ja.
Das ist auch ein guter Punkt, weil wie gesagt, ich habe dich immer so als aktives Musik-Dingsbums gesehen halt, ja. Und dann, aber jetzt bist du ja sozusagen in exekutiver Handlung so hinten dran im Background. Wie kam es denn dazu? Ist das automatisch irgendwie so? War das so ein Flow? Oder war das, wo du absichtlich drauf hingesteuert hast? Oder ging das ganz normal von selbst? Oder wie war das? Wie kam das dazu?
Wir schreiben auch mit jetzt, weil es gibt durchaus da interessante Verbindungen. Ja, also wenn man sowas veranstalten kann oder Veranstalter werden kann, da hätten wir schon Bock drauf irgendwie.
Gerne, ja.
Schreib mit. Also letztendlich ist es so gewesen, dass ich für meine Bands immer Austauschkonzerte auch irgendwie organisiert hatte. Ja, und dadurch bin ich da halt ja immer mehr reingewachsen, dass ich irgendwie Konzerte halt organisiert und veranstaltet habe. Und ich habe dann auch schon für die ersten in Hessen ganz viele Konzerte veranstaltet, also die Bands organisiert. Emil Bulls ist vorhin genannt, hatte ich teilweise vermittelt, oder E.G. Poopskit nach Frankfurt oder nach Darmstadt beispielsweise. Und bin da so immer mehr reingewachsen. Habe dann auch ein Praktikum bei einer größeren Konzertagentur gemacht. Und lieber hätte ich natürlich Musik gemacht, aber es war halt, man muss es halt realistisch betrachten. Ja? Das konnte ich so lange machen, solange ich studiert habe. Ich habe sehr lange studiert, damit ich lange Musik machen kann. aber irgendwann musste ich halt dann doch mal die Diplomarbeit abgeben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Hatte immer noch meine Band, so klar. Aber zum Beispiel Bloodflowers bin ich dann 2005 ausgestiegen, einfach weil es dann mit Selbstständigkeit und immer noch zwei Bands zu dem Zeitpunkt. Die andere war Malm, bei denen ich 10 Jahre mitgespielt hatte.
Oh mein Gott.
da freut sich keiner. Ja,
da habe ich so eine geile Anekdote zu Malm.
Ich habe eine Frage. Hieß Bloodflowers jetzt Bloodflowers wegen dem Album von The Cure oder kam das später erst?
Die heißen jetzt Limp Bizkit.
Also, da liegt an Bloodflowers, an dem Album von The Cure, genau. Das hat sich halt dann immer mehr professionalisiert, ja. Also ich habe dann, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich in Obernau bei euch, ne, beim Rainer mein Büro bezogen irgendwie, und ich habe dann erstmal Bands gebookt, was aber auch sehr brotlos war. Und habe angefangen fürs AKW in Würzburg das Booking zu machen. Und und dann, das war dann auch irgendwann vorbei. Und dann habe ich eine GbR gegründet, wo ich so ein paar Hallenshows gemacht habe, die viel Geld gekostet haben. Und irgendwann kam die Idee, oder eigentlich, das war auch schon Inhalt meiner Diplomarbeit, also Existenzgründung im kulturellen Bereich, am Beispiel Würzburg. Und ich habe immer eben von der eigenen Spielstätte dabei gesprochen. Die war dann größer, als ich eigentlich geplant hatte. Aber Segen und Fluch zugleich. Ja, so, aber genau, so bin ich dazu gekommen.
Was hast du studiert?
Ich habe soziale Arbeit studiert.
Okay. Ich denke, daher kennen wir uns auch, ne? Auch von deiner Liaison da mit dem Rainer in Obernau. Weil wir waren ja da bei ihm im Studio und haben diese drei Songs, die bis heute überlebt haben, aufgenommen. Und ich denke mal, das kommt aus dieser Zeit dann noch raus, 2000. Die Ecke wahrscheinlich ist es daher.
Ich denke, es lag schon auch am Paul Clement. Ich habe in Aschaffenburg bei Lost in a Maze mitgespielt gehabt. Ja. Und bei seinem, Open Your Eyes Festival immer irgendwie aktiv mitgearbeitet und so weiter. Und ja, genau. Also ich denke, dass wir uns darüber am meisten kennengelernt hatten.
Wahrscheinlich, ja.
Ich habe jetzt eine Frage. Vielleicht ist es ein Insight. Es klingt jetzt so wie so eine Cinderella-Story. Gut, da habe ich studiert. Dann habe ich halt gesagt, mal ein paar Events. Und dann hat man mir halt die 1500, 2000 füllende Posthalle gegeben, weil gerade kein anderer da war. Also da gibt es vielleicht, gibt es dann noch einen Zwischenschritt, oder wollte es kein anderer machen? Oder ich meine, du gehst da hin und sagst, ich mach's ab heute und hier bin ich.
Es hätte die Halle nicht gegeben, wenn ich nicht die Initialzündung dafür gegeben habe. Diese Halle stand 10 Jahre leer, und da gab es einen Bürgerentscheid irgendwie gegen ein Einkaufszentrum, was dort hätte entstehen sollen, und die Halle blieb halt stehen. Und ich habe dann die Vision gehabt, dort eine Veranstaltungsstätte zu schaffen, zur Zwischennutzung, bis die dann irgendwie das Areal anders entwickeln. Und ja, also...
alle, die es nicht wissen, es war, glaube ich, 2008 zum Thema Zwischennutzung jetzt, oder?
Genau, 2008. Genau, so viel zur Zwischennutzung, so ist es. Genau.
Ja, genau. Lass uns nochmal ein bisschen bei dir bleiben zum Anfang, weil, wie gesagt, in deiner Biografie war ich ja unterwegs, und da steht auch drin, dass du zum Beispiel bei der Sparkasse Tauberfranken gearbeitet hast und bei der SeaFirst Bank gearbeitet hast. Also im Prinzip bist du ja eigentlich
Kollege.
Bist du ja eigentlich Banker. Ja.
Genau, ursprünglich war ich Banker. Ich habe bei der Sparkasse gelernt, und das war auch alles cool, aber dann irgendwie mit 20 ausgelernt und dann so, ja, und jetzt, das soll jetzt bis zur Rente sein. Das konnte ich nicht. Ich bin dann, habe mich dann beworben für, nennt sich parlamentarisches Patenschaftsprogramm, für ein Stipendium, und da musste ich eben auch arbeiten, und da hatte ich National Bank gearbeitet auch. Ja.
War das diese Ausbildung 1994, wo du in Amerika warst?
Ich war 94 in Amerika, ja. 93, 94.
Ja. War das diese Ausbildung oder was dieses Studium?
Die Bankausbildung hatte ich 90 bis 92.
Dann bist du nach Amerika und hast da studiert?
Also es war so ein Schnupperstudium im Prinzip. Das war eigentlich in Anführungszeichen zur Völkerverständigung. Das gibt es auch heute noch. Und das ist für junge Berufstätige im Austausch. Da kommen also Amerikaner nach Deutschland und Deutsche eben in die USA. Und da ist vieles gesponsert. aber man muss sich am Arbeitsmarkt selbst einen Job besorgen. Ich hatte mir damals, ich wollte natürlich unbedingt nach LA und wollte das große Musikbusiness erobern und alles. Das hat da nicht geklappt. Ich wurde dann nach Spokane, Washington geschickt. Kennt man nicht, ist aber die zweitgrößte Stadt in Washington State, nach Seattle.
Doch, kennt man. Da ist Matty Mullins ist da geboren.
Richtig.
Das ist der von dieser neuen Trendband.
Ja, Memphis Mayfire.
Ja, ich weiß.
Die keiner in Deutschland verpflichtet irgendwie.
Doch, ja, sogar der Jojo hat sie verpflichtet.
Richtig.
Ja.
Da waren sie noch nicht
Mayfire haben schon bei dir gespielt, Jojo. Da waren wir nämlich auch, Nico. Memphis Mayfire.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ja, doch.
Die waren als Vorband von...
Das muss 2013 oder irgendwie sowas gewesen sein. 13, 14. Ja,
wer auch in Spokane gelebt hatte, war Dave Grohl beispielsweise. Mhm. Und Miles Kennedy kommt aus
Spokane. Das gefällt dem Nico.
Und ich war mit ihm am College und er hatte damals Citizen Swing und ich habe auch die CDs damals noch gekauft, weil ich damals eben, da haben sie dann am College gespielt und ich zwar auch. Aber ja, bei ihnen waren ein paar mehr Leute da, ja.
Ist mal Nico.
Ja? Miles so Kennedy,
klein,
geil.
So klein ist die Welt, ne? Da kannst du mal sehen.
Jetzt kenne ich einen, der den kennt. Geil.
Kannst du jetzt immer wieder sagen, ich kenne einen, der den kennt.
Ja. Boah, vor 30 Jahren. Na, ja.
Ja, aber das sind ja Details, die muss keiner wissen.
Das ist Lifetime Friendship.
Ja, genau.
Also man kann quasi sagen, diese Bankausbildung und so, das war mehr so Mittel zum Zweck, weil das halt irgendwie jeder macht und irgendwann dann hast du gesagt, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, sondern die Musik ist dann schon eher mehr so meins und ich versuche das aktiv und auch dann exekutiv dann irgendwie zu betreiben.
Ja, als ich mich da beworben hatte für die Ausbildung, da wusste ich nur, ich möchte nicht mit dem Blaumann in der Fabrik stehen. Alles andere wusste ich nicht. Und dann ist es halt die Bank geworden und das habe ich jetzt auch nicht bereut. Wobei es halt, ja, das hat mir schon auch das war in Ordnung vom Job her, aber ich hatte andere Visionen von meinem Leben. Und deswegen bin ich dann eben auch in die USA gegangen. Ich habe dann in Spokane, hatte ich dann auch mir schon einen Job besorgt in einem Management. Es gab zwei Bands eben in Spokane. Die eine war Citizen Swing, die andere hieß Black Happy. Und im Management von Black Happy war ich eigentlich dann schon da eingebucht quasi. Und die haben mir aber kurz vorher abgesagt dann. Und dann wäre ich fast dann, hätte ich fast den Ort verlassen müssen. Ich habe dann aber ein paar Monate Autos gewaschen in einer Werkstatt und danach dann, bis ich den Job hatte bei der Bank. Ja.
Mhm. Alter, war, was eine Story, ey. Es war aber eine Waschstraße in Spokane, das ist ja nicht in New Mexico, oder? War das da?
Albuquerque.
Ich war da im Winter, ja, und im Winter hat es in Spokane halt einen halben Meter Schnee, ja. Durchschnitt, ja.
Geil.
Also ich habe gerade mal den Chat-GPT angeschmissen, könnte sein, Jojo, im November 2013 war Memphis Mayfire Vorband von Billy Talent, Enter Story oder Shiodos, also da müssen die bei dir in Würzburg gewesen sein.
Die waren auch, We Came as Romans. Waren
ja,
noch,
richtig. Weil,
da
richtig,
kann ich mich noch
Nico.
Dran erinnern, so dieses oh. Ja,
gut, dass du es sagst, jetzt habe ich wieder mehr Arbeit, vielen Dank. Aber das müssen die Leute hören, weil es ist nämlich ein Hit.
Ja, absoluter Hit.
Du siehst es ja, die anderen sind sehr gut vorbereitet, Jojo. Das meiste bleibt irgendwie quasi an mir heute hängen, sozusagen. Lass mich nochmal kurz auf diese, wie du hast das Visionär betitelt. Und zwar habe ich ja noch einen Artikel gefunden über dich. Da warst du 27 und das Bild ist mega geil. Also ich würde dich ja fast fragen, ob ich das veröffentlichen darf, aber ich lasse es lieber. Da steht drin, du bist Sozialpädagogikstudent, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, Mitbegründer der Juso AG Wertheim und der Kreis-Jusos. Später dann gibt es irgendwelche Sachen, wo du auf Riesenplakaten der SPD bist. Ja? Hier habe ich was gefunden von Jojo, Liste 5, Platz 10. Gehört das auch zu deinem Visionärtum, dass du dich politisch engagierst oder wie bist du da reingerutscht?
Also zur Vision gehört es nicht, aber Politik oder sich einzubringen, das finde ich wichtig. Das gehört zu mir als Person. Und bei mir war es halt dann, meine Grundwerte habe ich am meisten damals bei der SPD vertreten gesehen. Das wäre aber auch bei den Grünen oder auch damals bei der PDS gegangen, die Vorgängerpartei der Linken. Ich hatte aber die Infrastruktur einfach, um jetzt Jusos aufzubauen, bei der SPD ganz gut bekommen. Und so hatte ich mich damals in Wertheim eben erstmal engagiert. Ich habe dann in Wertheim auch viele Jahre ein Open Air veranstaltet. Alles ehrenamtliche Helfer von den Jusos, war super.
Okay. Ja. Also, und dann hat er das Wertheim Village gegründet und gebaut.
Vitamin B ist wichtig.
Ja, und ich war dann so in den, was weiß ich, von 96 bis 2001 aktiv in Wertheim und dann in Würzburg war ich dann, wann bin ich da aktiv geworden? Vielleicht 2010, 2011 oder so. Ich war dann da auch Ortsvereinsvorsitzender. Ich saß auch 6 Jahre im Würzburger Stadtrat und bin immer noch auch in der Partei aktiv, aber so in der zweiten Reihe. Die nächsten Wahlen und sicherlich werde ich wieder kandidieren. Ob ich jetzt gewählt werde oder nicht, ist jetzt nicht entscheidend.
Starkes Ding.
Okay. Steht das irgendwie auch im Zusammenhang mit deinem Engagement in der Posthalle oder sind das zwei voneinander getrennt zu betrachtende Punkte?
Also die sind natürlich eigentlich getrennt zu betrachten, aber ich habe eine Bekanntheit, die jetzt nicht über meine politische Aktivität irgendwie gegeben ist, sondern eben durch mein kulturelles Schaffen, würde ich mal sagen. Mhm. Und insofern werde ich schon als Gesicht für Posthalle und dann aber auch für Subkultur wahrgenommen. Ja, und insofern, ja, mich mag nicht jeder, ist auch klar. Das hat auch gar nichts mit der Partei zu tun, aber Ideen spaltet man auch mal ab und an, ja. Ob man will oder nicht, schon alleine, wer dann da spielt zum Beispiel, ja, da gibt es bei jedem zweiten Act auch irgendwie die Frage, kann man den spielen lassen oder nicht, ja, und also das gehört dazu, ja. Und
darf ich da mal kurz reingrätschen? Die Hosen haben ja auch bei dir gespielt.
Nee, die haben nicht bei mir gespielt, die haben eben immerhin gespielt. Das ist ein Punkrock-Club im Keller von der Post.
Ah, okay.
Ich war okay. War wirklich eine coole Aktion und war echt super, also da passen 80 Leute rein, es waren 130 da, so, es war echt in Ordnung. Aber da hat mir auch einer dann irgendwie bei der Nummer gesagt, ey, ich soll verschwinden, sonst haut er mir einen in die Fresse irgendwie. Ja, was? Also sowas kann passieren, ja.
Echt jetzt?
Okay.
Man das mag sich halt da in Würzburg.
Das ist ein guter Punkt, den sollten wir uns vielleicht merken für später in dieser Folge, weil das kommt vielleicht auch noch mit dazu, dieser Punkt. Ich habe noch ein cooles Bild gefunden jetzt. Kommen wir langsam mal zu deinem Job als Posthallenchef. Und zwar bist du da mit einer jungen Fußballmannschaft und hast rote Trikots mit Posthalle vorne drauf. Gehört das auch zu deinem politischen Engagement, sozialen Engagement, dass du denkst, auch in der Hinsicht muss ich irgendwie unterstützend mitwirken?
Also wir haben öfter mal irgendwelche Vereine unterstützt, einfach mit als Trikotsponsor. Das sind halt ein paar hundert Euro dann, damit die neue Trikots bekommen. Und das Bild, wo es da gibt, da spielt mein Junior mit.
Ah, okay.
Ah, krass.
Ah, du hast quasi persönlichen Bezug dann auch quasi.
Es hat aber sonst keinen tieferen Hintergrund.
Aber die, auf die Brust von den Würzburger Kickers hast du es nicht geschafft.
Flyer-Alarm.
Oh, das erholt aus, pass auf. Aber
die Jugendmannschaft vom Würzburger FV, das ist der gute Club, sagen wir mal. Ja, der
sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja, Taki, einer von euch vielleicht weiß, irgendwie. Du hast ja alles vorbereitet.
Ja, ja, ich wollte fragen, ob ihr vielleicht mal so eine Frage hättet.
Ich habe so viel auf der Seele gerade. Ich bin ein bisschen Fanboy-mäßig gerade unterwegs, weil du hast eigentlich den Traum gelebt, der Sibi und ich. Wir haben vor Jahren mal, direkt vor Corona, hatten wir mal so den Traum, ein Festival zu organisieren. Hatten sie auch echt schon informiert, was es da so brauchen würde, um das zu machen. Rein aus der Liebe zur Musik. Ja, und das war eigentlich so unser großer Traum zu sagen, wir veranstalten da ein Ding, wo Bands spielen, wo wir einfach seit Jahrzehnten Fans sind. Und deshalb, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen. Du bist ja auch Musiker und auch Musikfan. Das muss ja eigentlich das Größte für dich gewesen sein, sowas zu machen und solche Bands zu treffen.
Also ja und nein. Nein, weil ich, wenn die bei mir sind, dann gehört zur Professionalität dazu. Das Backstage ist Backstage. Backstage ist den ihr Wohnzimmer an dem Tag. Da habe ich nichts verloren, großartig. Ich gehe also nicht irgendwie auf die ein oder auf die zu und tu und frag die irgendwas, frag nach einem Autogramm oder so. Das gibt's nicht. Natürlich hat sich in den Jahren trotzdem Freundschaften gebildet. Ich habe viele Erlebnisse gehabt und auch super nette Erlebnisse mit verschiedenen Bands. Das ist definitiv, ja.
Okay, jetzt hast du natürlich die Tür geöffnet, ja.
Aber richtig.
Mit welchen Bands würdest du sagen oder mit welchem Musiker verbinde ich das meiste nach den Jahren? Und was war für dich das größte Erlebnis, wo du gesagt hast, ey, die mal hier zu haben, ich habe die gebucht. Es war einfach unfassbar.
Also mit das Größte für mich war tatsächlich die Band Fishbone.
Stark. Weißt du, Fishbone.
Natürlich.
Es war 2009 35 Zahlen, ne? Und das war unendlich grandios, dieses Konzert.
Ja, geil.
Unendlich grandios. Ich bin vor 2 Jahren, habe ich einen Trip in die USA gemacht, das erste Mal nach 30 Jahren, weil ich Fishbone nochmal sehen wollte. Die haben vor Les Claypool gespielt gehabt and the Flying Frog Brigade.
Ja.
Flying Frog Brigade.
Das ist ja klar, dass du das cool findest als Bassist. Das muss ja so sein.
Ja. Das ist ja bei Fishbone auch. Der Bass war immer ein bisschen lauter mit dem Ska und Funk. Immer the boo boo doo.
Ja, das war richtig großartig. Das erste Konzert, das ich live gesehen habe als 15-Jähriger, war Wishbone Ash. Vielleicht kennt ihr die
auch. Krass, ja, klar. Ja.
Und ich habe Wishbone Ash auch in den Jahren immer wieder mal gesehen, auch mal im Kolossal oder so. Und es gibt 2 Wishbone Ash Bands, also Martin Turners Ex-Wishbone Ash und Wishbone Ash. Und ich hatte Martin Turner gebucht, irgendwie inzwischen 8 oder 9 Mal. Und beim ersten Mal habe ich direkt eine einstweilige Verfügung bekommen, dass ich den Namen Wishbone Ash nicht benutzen darf, von dem, der Wishbone Ash macht.
Ja, das ist Andy Paul.
Andy Paul, korrekt. Und das habe ich dann dem Martin Turner mitgeteilt und dem damaligen Booker, der ist inzwischen leider verstorben. Und dann haben wir da im Backstage in der Posthalle gesessen und haben sie gesagt, hey, also da ging es um, keine Ahnung, um 1800 Euro oder so, ja. Und dann haben sie gesagt, komm, jeder zahlt 1/3, ja, war total cool. Und in den Jahren habe ich jetzt Wishbone Ash 7, 8, 9 Mal veranstaltet und zuletzt dieses Jahr im April. Und sie hatten einen Off-Day in Würzburg und ich habe sie gefragt, hey, habt ihr Bock auf ein Barbecue? Und ja, ich hatte sie bei mir im Garten zum Barbecue.
Boah, krass, mega.
Das ist immer cool sowas, ja.
Geil. Und sie haben gesagt, hey, die machen seit 20 Jahren Musik, tingeln von Stadt zu Stadt, aber die haben noch nie ein privates Haus gesehen. Ach, oder irgendwo, ne? Und die waren, also es war total geil. Wir haben in Geschichten, also es war wirklich toll. Ja, das, ja, sowas ist dann schon cool. Ja.
Jetzt kann ich mich mit meiner Frage einhaken. Also das war so das Highlight. Was ist denn so das absolute Lowlight? Irgendwie in einem Act, eine Band, wo du sagst, hey, die Wichser, die Fotzen können wir nicht mehr unter die Posthalle irgendwie.
Auch am besten Bekannte, wo jeder denkt so, oh, voll cool.
Und wir können das auch piepen, wenn die noch irgendwie interessant sind. Aber
gerade das piepen wäre nett, Alter. Das ist ja genau der Gossip, den jeder hören will.
Sag mal, die Jahre waren echt hart in der Halle, also finanziell das Ding durchzuziehen. Ja? Mhm. Das ist echt nicht ohne. Und in den Anfangsjahren hatte ich massivst Probleme überhaupt. War hart. Und eine der ersten größeren Band, die bei mir gespielt haben, waren The Boss Hoss.
Ja, nice.
Okay.
Das waren mit die Oberwichser, die ich hier erlebt habe.
Stark.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, The Boss Hoss. Ja.
Was weiß ich, die 12 Weinflaschen besorgt, die, was es für ein Wein war, war scheißegal, aber die Flasche musste mehr als 25 Euro kosten. Hm. Ich habe 18,99 Wein gekauft und die haben mich noch mal losgeschickt, neuen Wein zu holen.
Nein.
Ja. Und ich habe da gerade geblutet, habe gerade 15.000 Euro verloren mit der Show oder so. Ja, privat, ja. Und ich war mega, mega pissed damit.
Da hast du deinen Bass rausgeholt und hast gesagt, don't give me that, do. Yeah.
Das wundert mich überhaupt nicht, weil wenn ich die 2 Typen sehe, da kommt mir wirklich noch das Kotzen hoch, weil er ist, also pass auf, Grüße gehen raus an die 2 Jungs, die Obermackos von The Boss Hoss. Ihr denkt vielleicht, ihr seid cool, aber ihr seid voll scheiße. So, das war meine private, genau, ihr Fotzen, meine private Meinung, weil ihr könnt nämlich gar nichts, ihr habt nichts drauf, außer Zahnbelag.
Der Michael Frick, der Alex Völki.
Ist mir scheißegal, wie die Fotzen heißen. So, jetzt sind wir dabei. Ich habe noch mal eine Frage, die mich interessiert, rein aus organisatorischen Gründen, weil der Sascha ja gesagt hast, welche Bands hast du geholt? Wenn man jetzt die Posthalle mal mit dem Kolossal vergleicht, ist ja der Boss quasi der Klaus Benninger und du bist ja quasi der Boss von der Posthalle. Und der Klaus hat ja den Matthias, der die Bands bookt.
Ja, genau.
Kann ich das jetzt so verstehen, dass du zusätzlich auch noch das gemacht hast oder hast du dann auch irgendwelche Angestellte dafür gehabt?
Also in der Posthalle ist die Struktur ein bisschen anders als im Kolossal. Kolossal veranstaltet 98% selbst. Bei uns, wir veranstalten etwa 60-65% selbst und der Rest machen Fremdveranstalter.
Okay.
Das heißt, die buchen sich ein, die mieten sich ein, ich biete den Rahmen, ich mache die Gastronomie und alles läuft. Das heißt, von den 65% Booking bin ich verantwortlich sicherlich für 95%.
Okay, also du machst es dann auch schon selbst. Du regelst es mit den Bands, mit der Booking-Agentur, dass die kommen und nicht irgendwie an jemand anders.
Ich tue das eintüten, ich tue das dealen, ich tue es kalkulieren Und wenn es dann soweit ist, dann gebe ich es an Mitarbeiter ab, die es abarbeiten.
Okay, gut. Dann bist du
quasi. Ich nochmal zurückgehen.
Ist der Posthalle gerne, Sebastian, gerne.
Das ist ja, glaube ich, noch nicht klar. Kannst du mal so einen Regelkreislauf reingeben? Also, das war ja das, was der Sasch versucht hat. Also, wir wollen jetzt hier, keine Ahnung, Chromex nach Hanau holen. Ja, googeln wir jetzt. Wer ist das Management von Chromex? Fliegen nach New York und sagen, Jungs, habt ihr Bock, mal nach Hanau zu kommen? Also, natürlich nicht wahrscheinlich, aber wie wäre jetzt der Idealzustand, damit man so eine Band dann auch kriegt?
Oder wie kommt Machine da zu dir?
Also, mach ja erstmal Machine Head. Machine Head ist bei Live Nation, ja, das ist der große Böse in den USA und Marek Lieberberg ist Geschäftsführer von
dieser Huren.
Ja, und in Würzburg gibt es einen CDS-Ableger, Argo, die Rock im Park zum Beispiel durchführen. Und die wiederum sind relativ dicke, zumindest zu der Zeit, mit dem Marek Lieberberg gewesen. Und über diese Connections kam Argo an die Show und Argo hat sich für Würzburg entschieden, dass es der richtige Ort ist. Nehmen wir jetzt das Beispiel Chromex. Bei Chromex, ja, unterschiedliche Wege. Bei 95% läuft so, die Agenturen melden sich bei ihren festen Partnern. Ja, und ich bin einer der Partner, je nach Thema vielleicht. Manche Themen betreue ich seit 20 Jahren und die anderen Bands machen sie mit jemand anderen oder umgekehrt. Ja, so, das läuft meistens über ein festes Netzwerk. Wenn ich jetzt als Nobody mich bei der Booking-Agentur in Deutschland melde, die Chromex irgendwie vertritt, dann würde ich erstmal einfach scheitern. Ja, also es würde mich interessieren, wer sich da meldet. Und es kann laufen über Schmerzensgeld, das heißt, es kostet einfach viel mehr. Ja, das ist denkbar. Aber im Regelfall ist man da außen vor.
Das heißt, es ist nicht mal so sehr regional. Wenn da jetzt eine Band kommt, die sagt, sie will irgendwo im Rhein-Main-Gebiet spielen, überlegen die nicht, wäre Würzburg strategisch besser als Wiesbaden, sondern die sagen, wir waren schon immer beim Jojo, wir gehen zum Jojo oder wir waren schon immer in der Schweinehalle, wir gehen nach Wiesbaden.
Also die denken schon strategisch und da kommt halt dann dazu, dass der Standort Würzburg natürlich nicht so relevant ist wie jetzt Frankfurt oder Frankfurter Raum. Frankfurt wiederum nicht so relevant wie München oder Berlin oder Hamburg. Und das heißt, die Bands kommen meistens nur für eine bestimmte Anzahl an Shows. Die deutsche Agentur kauft sie ein für, ich sag mal, 8 Shows. Und dann guckt das Booking, wo sie sie hinschieben. Ja, und dann machen sie halt dann, also Hamburg, Berlin, München, Köln ist gesetzt. Ja, und dann kommt da noch Stuttgart, Leipzig, Dresden, keine Ahnung, nochmal Ruhrpott und irgendwas dazu, was man nochmal als Option sehen kann. Und vielleicht ja eben auch Nürnberg oder Würzburg beispielsweise oder Stuttgart.
Okay, interessant.
Ja, und damit fällt man bei den meisten Themen eigentlich unten durch. Jetzt zum Beispiel, ihr habt vorhin Biohazard mit Life of Agony angesprochen. Ich habe das Angebot bekommen. Das ist ein Booker, der macht nicht so ganz viele Tourneen. Ich arbeite mit dem auch nur alle paar Jahre mal zusammen. Aber ich war in seinem Verteiler drin und ich habe halt sofort geschaltet, habe gesagt, ja, cool, Bock drauf. Der Tour hat niemand mehr als 600 Leute zugetraut.
Echt?
Ja. Ja. Bei mir waren 1950 Leute.
Ja, das Ding war voll, glaub, auch in München.
War auch ausverkauft, denke ich.
Ja. Ja. Hört nochmal in unsere München-Folge rein übrigens.
Ja, also das war super. Ja, und ja, und die anderen haben sich in Art gebissen. Ja, so.
Ja, das stimmt.
Ist es dann so ein Ding, wenn Biohazard Live Agony kommen, 19 Leute, ist das ein Ding, was finanziell für dich eine gute Sache ist?
Ja, also das eine ist, ich bin ja froh, wenn die Kosten für die Show durch die Ticketeinnahmen irgendwie gedeckt sind.
Und der Rest ist Gastro dann.
Der Rest ist Gastro, Getränke. Ja. Und okay. Jetzt nehmen wir jetzt Biohazard, ich weiß jetzt nicht mehr, was der Schnitt war, aber wir lagen bei knapp 20 Euro pro Nase. Ne, dann habe ich da irgendwie 38.000 Gastro-Umsatz. Davon bleiben dann unterm Strich halt irgendwie 15.000, mit denen ich meine Fixkosten decken kann.
Ja.
Ja, das ist meine Kalkulation und meine Rechnung. Und bei der Show an sich ist aber auch gut was hängen geblieben. Wie gesagt, ich hatte es auf 600, 650 kalkuliert und es war dann halt deutlich mehr.
Was bleibt denn bei sowas bei einem Künstler hängen? Wenn jetzt Biohazard da Headliner spielt,
also,
was haben die Tickets gekostet? Ein 40er, 50er?
Ja, so 45.
45, ja.
Also, in den allermeisten Fällen, das ist aber unterschiedlich, aber in den allermeisten Fällen, die Agentur kauft eben, jetzt bei, nehmen wir das Beispiel an, die haben für 10 Shows dieses Package für Europa gekauft, Europa außer Großbritannien irgendwie, und die haben dann dem Management einfach geboten, hey, keine Ahnung, ihr kriegt 20.000 Euro pro Tag, ja, und dann sind es halt in dem Fall 20.000, bei 20 Shows sind es 400.000 Euro.
Das heißt, die Band kriegt 10, das Management kriegt 10 wahrscheinlich.
Das kann sein, ja, die Band hat ja dann auch Kosten, ja, also erstmal die Flugkosten, die haben die Nightliner, die haben die Crew.
Aufbau, Abbau, ja, klar.
Ja, Aufbau, Abbau ist dann wieder bei uns, ja, so.
Ah, okay.
Aber da bleiben schon Kosten auch, Ja, na klar. Also so viel bleibt da dann auch nicht hängen. Bei so einer Show sind die aber happy. Das ist geil. Also das funktioniert dann.
Wenn ihr die Folge hört, ich muss nur kurz interrupten, wenn ihr die Folge hört, die kommt ja nächsten Sonntag raus. Morgen ist Skanke Nancy in Würzburg übrigens auch eine Band.
Oh ja.
Die geil ist. Ja.
Also ich habe Skanke Nancy schon einmal gehabt und es war viele der auch Mitarbeiter von damals, die jetzt noch da sind, die sagen immer, es ist die beste Show gewesen, die wir hatten.
Echt? Oh, stark.
Also Männer, schnappt euch ein Auto.
Das ist wie der Jojo so ein bisschen in den 90ern hängen geblieben, würde ich sagen.
Ist so, ja.
Ich habe jetzt vieles gesehen. Du gehst ja auch mit dem Trend, also viel, viel Comedy auch. Ne? MV kommt, habe ich gesehen. Sada kommt. JBO war
JBO. Auch geil. JBO ist aber auch 93.
Mit Sicherheit auch Spaß, JBO.
Ja gut, JBO ist wahrscheinlich wieder aufgrund der Nähe zu Erlangen wohl dann auch vielleicht so Einzugsgebiet und dann ist dann wahrscheinlich da auch die Halle voll. Ne?
Ich habe sie jetzt innerhalb von einem Jahr dreimal, das ist ein bisschen viel. Die Show jetzt im Januar war super, da hatte ich auch knapp 2000 Gäste. Wow. Jetzt dann in Wertheim auf der Burg, wo ich sie veranstalte, da kommen, ich sag mal 700 vielleicht, da hatte ich sonst immer über 1000 und dann im Dezember jetzt dann nochmal zum Ende hin, ja, muss man mal sehen, wie viel es werden.
Ja klar, hier ist Seda Karibik.
Ah ja, Seda Karibik, ja, stopp.
Ja. Ich habe eine Frage von Banker zu Banker, Jojo, was mich immer umtreibt, also jetzt mal den Ticketverkäufe sind ja klar, jetzt sagst du machst die Gastro, ich bin ja so ein Typ, eher misstrauisch, ja klar, ja. Wird mehr mit Karte gezahlt, aber so dieses ganze Thema Bar, Gastro, Aushilfskräfte, kommt da das Geld auch bei dir an oder so? Also, ich mache mir da immer Sorgen, dass mal 10 für mich, 10 für dich, also weißt du, also übertrieben jetzt. Aber ist es nicht ein Thema auch, wie man das steuert dann?
Letztlich habe ich immer erstmal ein Grundvertrauen, ja. Und es gibt Situationen, wo man merkt, da passt was nicht und dann geht man dem auch hinterher. Das ja. Aber Grundvertrauen habe ich da grundsätzlich. Und das läuft relativ gut. Also tatsächlich, ich habe ein Gastro-Team, sind im Moment um die 60 Minijobber, die da arbeiten.
Wow, so viele. Boah,
stark.
Ja, also in der Herbstsaison komme ich sonst nicht durch. Ja, so ich.
Wenn ich da an den Kolossal denke, die haben immer die gleichen 6.
So, kleiner.
Also, bei den 60 sind aber auch, ich sag mal, 15 bis 20 dabei, die Minimum seit 6, 7, wenn nicht 10, 12 Jahre bei mir arbeiten.
Okay, super.
Dabei bleiben. Ne? Und das ist der Kern von denen, die das dann halt auch prägen. Und das läuft schon auf. Also tatsächlich, ich habe nie ein Problem gehabt, Minijobber zu finden irgendwie, weil jeder hat Bock, in der Posthalle zu arbeiten. Mhm. Ja, wir machen natürlich auch ein paar, dann, was weiß ich, jetzt machen wir ein Sommerfest. Es gibt in Würzburg eine sehr angesagte Band, die spielt dann für meine Mitarbeiter. Ja, so. Wenn die bei mir Solo spielen, kommen auch 1000 Leute.
Geil.
Ja? Also ja, und also da gucke ich schon irgendwie, um sie auch zu binden. Und immer wenn sie nicht arbeiten, haben sie auch die Möglichkeit, auf die Gästeliste zu kommen, um noch eine Show zu sehen und so. Das mache ich auch, ja.
Ich habe noch zwei Fragen, die mir so auf der Seele brennen.
Mach mal hin, bevor wir dann zum Grundthema kommen.
Richtig.
Mal auf die Uhr, ey.
Das eine ist so, diese Weinflaschen hast du ja schon angesprochen von Bosshaus. Was gibt es denn so für skurrile Wünsche,
Forzen,
die da so auf deinem Tisch gelandet sind, von wegen, man kennt es ja von der J-Lo, ist jetzt vielleicht anderes Kaliber, aber die will die Umkleidekabine ganz in weiß und weiße Handtücher und die müssen nach Lavender riechen und sowas. Was gibt es denn da? Ah.
Schön.
Also das ist Madonna mit alles in weiß.
Ja, ah, ja, okay.
Ich habe auch viel auf Festivals gearbeitet und ich hatte bei einem Festival die Anforderung von, ja, sage ich jetzt nicht.
Ach weil komm, trau dich.
Veranstalte ich noch regelmäßig, insofern.
Nein. Scheißegal.
Die wollte auf dem Festival ein paar Hundewelpen haben zum Spielen irgendwie.
Geil.
Mega geil.
Das ist mal eine coole Idee, ey.
Aber die Rückfrage, lebend oder tot?
Die wollten Hundewelpen zum Spielen im Backstage.
Ja, ja. Ganz gute Idee eigentlich.
Also ich habe jetzt, nehmen wir mal Drogen, ja. Also im AKW eine Band.
Was? Drogen?
Nehmen wir mal Drogen, ja.
Ich bin schockiert.
Das ich, ja, wenn ihr die Band erinnert. So
Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot.
Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot.
Genau, im Teufelchen, ja. Also die haben gesagt, ja, ohne LSD-Trip können die nicht spielen.
Ja, das leuchtet mir komplett ein auch.
Dann spielt halt nicht, ist mir doch scheißegal.
Ja. Okay. Ich hätte gesagt, bring doch euer Zeug selber mit.
Hm? Der war im AKW in der Indie-Disco, ja, und dann ist da der Metzger, von das ich dann zwischen dem Publikum die ganze Zeit durch mit seiner blutverschmierten Schürze und so, war schön. Auch im AKW eine Band, die ich auch ein paar Mal veranstaltet habe, später dann auch oft in der Posthalle, Tito und Tarantula.
Ah, geil. Das ist die von Tarantino.
Ja. Erdbeerkuchen-Pussy.
Veranstaltet hatte, das war 2005 oder 2006.
Schwarze Pussy, stinkende Pussy.
Wir haben weiße Pussy.
Pussy, schwarze Pussy, spanische Pussy, gelbe Pussy, wir haben weiße Pussy, kalte Pussy, nasse Pussy. Wir haben stinkende Pussy, haarige Pussy, blutige Pussy, bissige Pussy. Wir haben Seidenpussy, Sandpussy, Nylonpussy, sogar Pferdepussy, Hundepussy, Hühnerpussy. Kommt schon, ihr wollt Pussy, kommt ihr Pussy, Freunde.
Nasse Pussy. Yellow Pussy, Harry Pussy.
Das wollten die im Backstage.
Er kam total depressed auf mich zu und hat gesagt, hey, er hat vor ein paar Monaten das Rauchen aufgehört, aber er wäre so gern nochmal high. Und dann hat er gemeint, ob wir ihm nicht Cookies backen könnten.
Natürlich, klar.
KW damals autonom und ja, alles hier, naja. Und mein Koch, der das Band-Catering gemacht hat, ich habe den dann gefragt und hat gesagt, ja klar, macht er.
Habe ich schon alles vorbereitet hier.
Ja, welche Dosis, kein Problem.
Und dann hat er Cookies gebacken und die haben die weggeputzt und die Show war damals ausverkauft. Ich weiß nicht, ob ihr das AKW noch kennt, das war klein und schwitzig, so 400 Leute. Es waren auch 400 Leute da und normal haben sie eh schon 120 Minuten im Programm damals gehabt. Die haben nach 3,5 Stunden immer noch gespielt. Ja, und das war
Autopilot.
Ich habe ihn dann ein paar Mal ja noch veranstaltet und ich hat mich dann auch immer wieder drauf angesprochen, so damals, wie geil das war. Ich habe ihn dann irgendwann auch mal zum Radiosender zum Interview gefahren und dann haben wir uns so unterhalten und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber er hat dann erzählt, ja, er sammelt was so. Und dann habe ich gefragt, ja, was sammelst du? Ich weiß nicht mehr genau, wie wir da drauf kamen. Auf jeden Fall, also er sammelt Porsche.
Mhm, stark. Ja. Der Sebastian auch.
Ja, und wenn er mich jetzt sieht, dann sagt er, oh, endlich ein vertrautes Gesicht, so ungefähr. Ja.
Ah ja, schön. Und die zweite Frage, bevor wir zum Kern wirklich kommen, ich habe den Timer
ja. Ich habe jetzt gerade für mich selbst beschlossen, war es scheiß auf die Uhr, Nico.
Mach einfach. Ich habe ja nochmal 5 Minuten draufgegeben. Also,
ja, mach einfach, ist egal.
Ist Nachspielzeit, weißt du, ist ja.
Es macht so viel Spaß hier, deswegen lass uns einfach weitermachen.
Ja, endlich mal unser Thema hier.
Du hast ja schon so ein paar Eskapaden angesprochen, aber so die abgefahrenste, skurrilste, wildeste Aftershow-Party oder irgendwie, was da noch so abging bei euch. Also,
Nico will eigentlich wissen, gibt es da auch eine Row Zero? Nein, das ist manchmal gefickt im Backstage.
So Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, wir hatten jetzt das Rock'n'Roll, wir hatten die Drogen. Da fehlt ja noch was.
Wir hatten einen 60. Geburtstag von einem anderen Veranstalter aus Würzburg, der damals auch viel in Aschaffenburg gemacht hat. Manfred Hertlein, der hatte diese Vorverkaufsstelle bei euch. Und der hatte hier dick aufgetischt irgendwie, hat die Halle umgebaut. Es sah fürchterlich aus und alles. Also war bescheuert eigentlich. Aber da waren auch alle da, da waren auch Holger Hübner und keine Ahnung. Und der Franz Ulrich aus Aschaffenburg war auch da, weiß ich noch. Kennt ihr den Franz Ulrich?
Nee.
Mann, ihr seid echt klasse nicht.
Ja. So, dafür sind wir bekannt.
Früher Black and White, die Band.
Wie? Black and White?
Ja.
Nee. Das war vor unserer Zeit. Du bist ja älter als wir.
Ich glaube auch. Okay, lass mal stecken. Auf jeden Fall, da war dann ein Bühnenprogramm mit, was weiß ich, wie hieß sie da, mit ein bisschen Frieden, Nicole und Erst Cavalier und Keith, was weiß denn ich, ja. Also erstmal hat er da, naja, egal. Auf jeden Fall, der letzte Mann, der hat dann im Backset auch alle durchgenudelt, die da irgendwie da waren.
Also der Franz Ulrich ist auch ausgestiegen 2011, wollte ich nochmal sagen.
Deshalb vielleicht.
Stand 2011 in mein Echo. Ich habe mal gegoogelt.
Oh, mein Echo, cool. Ja, dafür muss man ja bezahlen, wenn man das lesen will.
Mit Tripper ausgestiegen.
Genau. Also, was habe ich denn da sonst? Ja, ich kann mich an eine Aftershow mit Deichkind erinnern. Die haben dann.
Leider geil.
Ja, also. Die haben die Feuerlöscher losgelassen irgendwie und es war Sauerei ohne Ende. Ja, auch Deichkind, Jägermeister Rockliga mit Bloodhound Gang zusammen. Das war nicht in der
Posthalle. Oh, shit, ey.
Vor der Posthalle, das war, also bevor es die gab, im Soundpark Ost hieß der Laden. Und Bloodhound Gang haben ja alle immer gesagt, oh, die sind ja so ganz schlimm drauf und so weiter. Total freundlich, zuvorkommend. Klar, haben sie ihren Jägermeister vernichtet, aber ansonsten alles cool. Die anderen sind halt wirklich aus dem Bus rausgefallen und lagen dann da erstmal, ja.
Das ist der Evil Jared fährt jetzt im Einerbox.
Ja, genau.
Voll geil.
Den habe ich auch einmal als DJ da gehabt. Da musste er tatsächlich 2 Flaschen Jägermeister vernichten, bevor er auf der Bühne war. Und weil er irgendwie auch so für einen Radiopodcast irgendwie hier gefilmt wurde.
2 Flaschen Jägermeister.
Und dann war der echt nicht so gut drauf. Ja.
Komisch. Komisch eigentlich.
Okay, ich war in die Kleinen, oder? An der Kasse.
Genau. Nee, die richtigen, Sebastian.
Okay, Jojo, damit es richtig traurig wird noch so, lass uns vielleicht ein paar Anekdoten, die du noch so auf Lager hast, vielleicht Richtung Ende der Folge verschieben. Ich habe noch so einen Artikel gefunden, den mache ich wahrscheinlich auch lieber dann am Schluss, um nicht vielleicht ganz traurig hier aus der Runde hier rauszugehen. Aber der Grund, warum wir dich eingeladen haben, der richtige, tatsächliche, traurige Grund ist ja, dass die Posthalle im Februar schließt, soweit wir wissen. Kannst du das bestätigen?
Stand heute ist
das so. Stand jetzt, ja, Nico Kovac-mäßig, Stand jetzt ist es so. Ja. So, das ist natürlich jetzt traurig und wir wollen natürlich wissen, warum ist es so? Du hast ja jetzt schon genug Anekdoten, coole Sachen erzählt, bist aber natürlich auch auf irgendwie so Widerstände gestoßen und jetzt frage ich dich, was genau ist denn der Grund, warum die Posthalle zumachen muss?
Naja, also erstmal, das Gebäude ist nicht städtisch, sondern gehört jemand privat. Und wer so ein Gebäude hat, der hat damit Pläne und möchte diese irgendwie realisieren. Und dieserjenige hat den Eindruck, mit einem Veranstaltungsbetrieb an dem Ort wird er diese Pläne nie durchsetzen können, weil es dann einfach zu viel Gegenwehr in der Öffentlichkeit gibt.
Ja, das kann man erst den kaufen vielleicht.
Genau, das Erste, den Vertrag habe ich ursprünglich nicht mit ihm geschlossen, sondern mit dem Voreigentümer. Und als er übernommen hat, war der erste Impuls zu sagen, okay, ich kaufe dir was raus dabei oder so.
Wann ist diese MFI oder was?
Die ursprüngliche? Das war der ursprüngliche, genau, richtig, ja. Die betreiben die Arkaden bundesweit.
Genau, ich weiß.
Ah. Und die wollten dort ein Einkaufszentrum bauen. Bürgerentscheid hat dagegen gesprochen. Wir sind in die Zwischennutzung gegangen. Der Eigentümer, der jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der schon drauf ist, 8 Jahre bestimmt, vielleicht sind es 10 Jahre, der möchte das andersweitig entwickeln, kann ich nicht beurteilen. Damals wollte die Stadt es eigentlich kaufen, hat aber nicht den Zuschlag bekommen. Und das ist eben das Dilemma. Und damit hat erstmal niemand irgendwelche Trümpfe in der Hand, um das andersweitig möglich zu machen, sage ich jetzt mal. Und wenn ich sage, Stand jetzt, dann ist es Stand jetzt der Fall, dass dann Schicht sein wird. Bei mir melden sich auch immer wieder mal Leute, die sagen, ja, was willst du denn fürs Inventar? Weil wir wollen hier einen Family Park draus machen oder so und wir brauchen eine Heizung. Ja, und ja, also da laufen die verschiedenen Sachen. Man muss es abwarten. Ja, ich habe jetzt heute noch kurz mit dem Landtagsabgeordneten gesprochen. Irgendwie, wir werden morgen nochmal telefonieren. Wir haben ab 1. Juli einen neuen Oberbürgermeister. Das bringt eine neue Dynamik. Und letztlich, ja, muss ich davon ausgehen, dass wirklich Schicht ist.
Das sind ja Internetinformationen, insofern kann man es sagen. Es geht hier um diese Bismarck-Quartier GmbH, glaube ich, die da Hotels, Gastronomie, Handel, also das voll ausreizen wollen, um da einfach wahrscheinlich Geld zu verdienen, was du gesagt hast.
Genau, also es geht ja hauptsächlich um Großraumbüros. Sie haben so ein paar sehr große Kunden und damit lässt sich das meiste Geld verdienen. Also nicht mit Wohnen, sondern dann schon eher mit gewerblicher Fläche. Ja.
Jetzt haben wir dich ja kennengelernt, Jojo. Das heißt, mal angenommen, das käme so. Wo planst du denn den neuen Standort in Würzburg, um dann die 2000 Leute dann in Zukunft?
Eine gute Frage, die hätte ich weiter nach hinten gestellt. Aber wenn sie jetzt schon mal da ist, Jojo, was machst du denn jetzt? Wo gehst du denn jetzt hin?
Ich habe einen schönen Garten. Ne?
Das sind auch 2000 Leute. Ja,
2000 rein. Leute.
Ich habe nie Geld verdient, aber halb Würzburg gekommen.
Das große Ding da, wenn ihr in Würzburg reinfahrt, oben links das große Ding, das gehört mir.
Ich gucke gerade aus dem Balkon da oben raus. Siehst du? Ich weiß es tatsächlich noch nicht genau. Ich habe in den Jahren viele Visionen und Optionen auch einfach dargestellt, wie das aussehen könnte, wo eine neue Spielstätte entstehen könnte. Ich bin aber immer an dem Punkt gescheitert, es kostet am Schluss Geld. Ja, und wenn ich sage Geld, dann sind es halt ein paar Millionen. Mhm. Überschaubare paar Millionen, aber es sind ein paar Millionen. Nebenbei muss man sagen, was ich an Mehrwert der Stadt bringe, was sie über einen Umweg als Gewerbesteuer bezieht, mal unabhängig von der zusätzlichen Attraktivität der Stadt und Daseinsfürsorge und alles, was dazugehört, das sind auch Millionen im Jahr. Ja, zwischen 1 und 2 Millionen etwa. Ja. Ja. Was die Posthalle an zusätzliche Kaufkraft, nicht an Kaufkraft, sondern an zusätzlichen Einnahmen der Stadt.
Ja.
Trotzdem, es war ein bisschen schwierige, also ist eine Komponente aus verschiedenen Sachen. Der Eigentümer möchte was anderes dort machen. Erstmal sein gutes Recht. Ich war politisch aktiv, nicht in der Mehrheitspartei. Manche in der Mehrheitspartei denken in Couleur. Schon mal ein Nachteil. Ja, das ist halt leider so. Und dann kommt dazu, dass die, was wollte ich denn jetzt sagen? Habe ich verloren. Baden verloren.
Sammel dich. Da springe ich gerade nochmal rein.
Ich würde nochmal auf den Faden aufspringen vielleicht. Ja, also einmal was politisch eingebracht, so habe ich es verstanden. Da bist du offensichtlich auf andere Meinungen getroffen, so wahrscheinlich in eurer Gestaltung der politischen Situation. So habe ich es verstanden. Und der Eigentümer hat gesagt, will Geld damit verdienen. Und jetzt ist ja die Frage, was will die Stadt generell? Das ist ja parteiübergreifend ein Thema.
Die Stadt hätte schon gerne, dass es fortbesteht, klar. Aber sie haben nicht die notwendigen Schritte dafür gemacht. Ja, und in der Konstellation war es eben so, gut, der Oberbürgermeister, der hat sich vor 3 Jahren übrigens dann nochmal sehr aktiv dafür eingesetzt, dass es um diese 3 Jahre verlängert wird. Sonst wäre es schon 3 Jahren Schluss gewesen. Das hat er gemacht, okay, aber dieses eine Mal. Und danach hat er es nicht nochmal gemacht.
Ja, das ist ja auch Business, ne? Der hat ja auch einen Stadtrat. Und das zu verteidigen, zu sagen, okay, die Posthalle, die machen einen Umsatz von 5 Millionen im Jahr, die zahlen 900.000 Gewerbesteuer, aber ich setze jetzt da Büros rein, die zahlen 3 Millionen Gewerbesteuer, dann hat er auch seinen Stadtrat, wo der Rede und Antwort stehen muss wahrscheinlich, ne?
Also das zum einen, aber nee, der wollte sich einfach dieser Diskussion nicht stellen.
Okay.
Dieser Diskussion nicht stellen. Der jetzt dann zukünftige OB will sich gerne der Diskussion stellen, ob er jetzt den Antrieb dafür hat, ausreichend, kann ich abschätzen. Aber er war gerade gewählt und ich war schon bei ihm. Ja, also er hat es auch als einziges Thema als seine Chefsachen gemacht. Ja, das heißt, eigentlich sollte er schon liefern. Das würde ihm gut anstehen, aber das muss er wissen. Was dazu kommt, ist, ich meine, ich mache das seit 18 Jahren privat wirtschaftlich. Ich persönlich. Und boah, das waren knallharte Auseinandersetzungen und Kämpfe, die ich da und auch existenzielle Ängste, die damit einhergehen. Ich will mir das so nicht mehr geben. Ja, ich würde da schon noch gerne aktiv dabei bleiben. Ich würde mich gerne einbringen. Es ist mein Baby, es ist meine Vision. Aber die Trägerschaft jetzt bei mir muss nicht sein. Ja, also wird nicht mehr sein. Und die Stadt jetzt, es gibt im Moment noch durchaus eine kreative Mehrheit auch und der neue OB hilft dafür. Die wären schon auch bereit, da einzuspringen, was es angeht, was die Trägerschaft angeht. Ob ich dann eine aktive Rolle spiele oder nicht, egal. Wenn es weitergeht, soll es mir das Recht sein. Ja, dann habe ich auch die Location, wo ich weiter Konzerte veranstalten kann. Wenn nicht, mein Gott, alles hat seine Zeit. Ja. Mir hat bei Life of Agony zu mir gesagt, die Stadt verliert mehr als du.
Das ist richtig. Das bringt mich nochmal zu einer Frage, aber ich würde da gerne so einen Schlenker drum machen. Gerade was das Geld betrifft oder die Wichtigkeit für so einen Standort, für eine Stadt und so, das ist halt mein Thema Nummer eins dann immer, Kaiserslautern, ja, der Betzenberg, FCK. Ich will jetzt Kaiserslautern nicht mit Würzburg vergleichen aufgrund der Schönheit und Attraktivität, was so Würzburg sonst noch zu bieten hat. Aber im Prinzip ist es ja auch so, weil wenn die Stadt Kaiserslautern nicht jedes Mal sagen würde, okay, wir reduzieren die Standortmiete für das Stadion, dann wäre das auch schon längst Geschichte. Und dann würde aber im Umkehrschluss niemand nach Kaiserslautern fahren, weil in dieses Drecksloch will halt sonst keiner, weißt du?
Kaiserslautern, ole!
Ole, genau. Und das ist halt jetzt vielleicht in Würzburg nicht der Hauptgrund, aber vielleicht auch ein Mitgrund, um das zu begründen, dass die Posthalle eventuell weiter besteht. Ich bin ja auch hier nochmal durch. Es ist ja nicht so wie im Kolossal, dass da vielleicht nur Rock oder Metal oder irgendwie was stattfindet, sondern du bist ja... Da ist ja Zeugs dabei wie, was habe ich jetzt gesehen hier, Roberto Bianco und die Abruzzati-Boys, die gehen ja gerade voll durch die Decke und so weiter. Das war schon bei dir Heinz Strunk, Stahlzeit, Max Stettenbauer. Also du bist ja nicht auf eins festgelegt, sondern auf mehrere Genres, sage ich mal, was vielleicht auch attraktiv ist für den Standpunkt. Und es klang jetzt schon so ein bisschen durch, dass du dir vielleicht jetzt keine Hoffnung mehr machst, aber wie groß ist denn die Chance? Jetzt mal relativ gesehen, weil ich meine, du bist ja, das war ja schon 3-mal verlängert oder so. Habe ich das falsch verstanden? Oder nur 1-mal, 2-mal, 3-mal?
Also in den jetzt bisher 17 Jahren habe ich in 17 Jahren gehört, nächstes Jahr ist Schluss.
Okay, ja, siehst du, alles klar. Ja? So, wie groß ist denn jetzt die Chance oder wie groß die Hoffnung?
Bevor ich darauf sagen, also auf den Betzenberg fahre ich nur, wenn ich im Wald stehe. Ja? Ja. Die Chance ist nicht hoch.
Okay, okay. Also,
ich gehe immer in Wahrscheinlichkeiten und ich sehe die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 10%, vielleicht 5%
maximal. Trotz allem, was sich vielleicht jetzt politisch ändert zukünftig und so, siehst du trotzdem jetzt dein Ende im Februar ist Schluss quasi. Das ist dein
Punkt. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr hoch.
Okay.
Ja. Ah ja, genau. Jetzt kam ich aber nochmal den Punkt, den kannst du vielleicht hin noch einblenden, warum es vom Zeitpunkt ein bisschen schwierig war mit der Posthalle. neben dem mein politisches Couleur und alles, was dazugehört, die Pläne des Eigentümers, kommt dazu, dass wir im Basketball relativ erfolgreich sind, aber keine adäquate Halle haben. Multifunktionsarena oder eine sogenannte Multifunktionsarena gebaut werden. Und die Befürworter, die wollten unbedingt, dass das Thema Posthalle möglichst totgeschwiegen wird. Die haben auch immer alles dagegen getan, solange das Thema Multifunktionsarena nicht auf der Strecke ist. Ja. Also das kam da noch dazu.
Wir lassen es einfach so. Das ist ja egal, in welcher Reihenfolge du das erzählst. Sehr wichtig, die Punkte. Deswegen bist du ja hier, um das mal aufzuklären, deutlich zu machen, was hier überhaupt los ist. Weil das ist vielleicht auch so ein Punkt, weil ich habe in meiner Recherche bin ich drauf gestoßen, dass ich habe dich ja vorhin schon gefragt, ob ich auch irgendwie unangenehme Fragen stellen darf. Ja. Wurde auch irgendwie deutlich, dass manche, die da beteiligt sind oder irgendwelche Veranstaltungen machen in der Posthalle, dass die dich persönlich gar nicht mögen. Und deswegen davon, also die wollen, dass du da auf jeden Fall weg bist, wegen dir selbst als Person. Ist das so?
Das gibt's auch, ja.
Okay, und dann erklär mir mal, warum das so ist.
Ja, also für die einen ist es das Thema Wettbewerb. Ja, also ich sage jetzt gar nicht Konkurrenz, weil für mich ist das easy peasy. Aber in einem relativ kleinen Markt, Würzburg, Argo, was zum CDS Eventim Konzert gehört, es gibt COP-Konzerts, mit dem ich auch schon meine Einzelunternehmung hatte und wir irgendwo auch befreundet sind. Es gibt Navigator-Konzerts, der jetzt bei CBF mit angeheuert hat, Konzertbüro Franken. Und dann gibt es noch Manfred Hertlein und mich auch noch irgendwo. Es gibt also sehr viele, die einen relativ kleinen Markt abdecken. Und sagen wir mal, mit der Posthalle habe ich natürlich es dann schon geschafft. Am Schluss brauchen alle die Spielstätte, wo sie es veranstalten können, und das ist die Posthalle.
Genau.
Und damit, mir war es doch wurscht, wer es veranstaltet. Ich bin da gar nicht heiß drauf. Ist alles cool. Ich habe weniger Arbeit, wenn die es machen. Aber die Gastroumsätze liegen bei mir, weil anders kann ich es gar nicht finanzieren. Ja? Mhm. Insofern, ja, ist es auf der Ebene durchaus schon eine Sache, dass manche sich freuen würden, wenn ich da nicht mehr selbst aktiv wäre.
Mhm. Ich bohre da nochmal nach kurz, Jojo, ja. Weil es geht nämlich, also Wettbewerb und den ganzen Schmus, das verstehen wir ja alle, ja. Es geht immer nur ums Geld. Aber für mich klang das eher so, dass die irgendwie denken, ich sag's jetzt mal gerade so, wie es ist, dass du halt voll das Arschloch bist. So kam das für mich raus in diesen Berichten, die ich gelesen habe. Dieser Jojo Schulz, also speziell du, nicht deine Einnahmen, nicht deinen Wert für die Stadt, sondern speziell du, deine Persönlichkeit. Du bist der Grund, warum die Posthalle zumachen soll.
Also der Eigentümer hat durchaus ein Problem mit mir, weil ich ihm in der Vergangenheit ans Bein gepinkelt habe, um das durchzusetzen, dass es weitergeht. Der spricht ähnlich über mich an manchen Stellen. Mhm. Auch CSU-Mitglied und so weiter, aber lass mal stecken.
Okay.
In der Parteiposse, sage ich mal, mag es auch die ein oder anderen Personen geben, die vielleicht in der vorgehaltenen Hand solche Aussagen genauso treffen würden. Aber ansonsten, es gibt auch in der freien Kultur, nenne ich es jetzt mal, sagen wir mal, ein paar, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe mich nicht immer beliebt gemacht. Ne? Also im AKW, um das am Leben zu halten, muss ich auch Entscheidungen fällen, die nicht jeder cool fand. Im AKW hatte ich eine lange Diskussion wegen Konzert von Banda Bassotti beispielsweise. In der Posthalle hat auch mal Freiwild gespielt. Ja? Oder SLA Dying demnächst dann nochmal. Ja? Oder selbst bei
den ganzen linksradikalen Bands, die man so kennt.
Biohazard und Life of Agony muss man dann in bestimmten Weisen in Frage stellen. So. Und dafür werde ich schon auch angepisst. Ja, also das kommt vor. Ja.
Ich sag mal, das sind ja so Internas, die ganzen, wie soll ich sagen, Bürohengste, ja, Sesselpupser doch eigentlich gar nicht wissen. Wenn du sagst, ich hole jetzt eine Band Life of Agony, dann wissen die doch überhaupt gar nicht, wer das ist. Also woher wollen die wissen, dass da eventuell im Hintergrund irgendwas ist, was eventuell irgendjemandem negativ aufstoßen wird?
Die wissen das auch nicht.
Ja, also, aber wo ist denn dann das Problem? Ist doch scheißegal dann eigentlich. Da kannst du ja auch Rammstein holen. Theoretisch,
ja. Also Lindemann war
auch mehr Platz.
Funktioniert, ja. Und Stahlzeit spielt ja regelmäßig. Also ja. Die tun ja die Kunst quasi wiedergeben, ne? Das ist ja schon ein Unterschied. Ja.
Okay, Jojo, dann
Ich fand es wirklich überraschend. Ich dachte eigentlich, dass die Krux eher so ein Nachbeben von Corona wäre. Ausfall, kein Personal, ist das, was ja die Gastro, also wenn du heute durch Aschaffenburg fährst, ist ja eine komplett andere Landscape als noch vor 5, 6 Jahren. Ich dachte eigentlich, dass das so dein Hauptproblem wäre eigentlich.
Ich habe nach Corona Probleme gehabt, bestimmte, sagen wir mal, Fachpersonal nachzubesetzen. Ja, also in Corona haben sich viele verabschiedet. Dazu doch das Ding, das vor 2,5 Jahren schon hätte Schluss sein sollen. Ja, das heißt, da habe ich viele Leute verloren. Und nach Corona war auch die Luft in dieser Branche raus. Also rein emotional und ideell. Ja, also gerade Techniker, die sind meistens in irgendwelche Handwerksberufe abgewandert. Aber das hat sich inzwischen, bin ich so aufgestellt, ich habe alle Posten besetzt und das funktioniert so auch. Also das ist alles cool. Ja. Daran liegt es nicht. Corona-Nachforderungen können auch noch ein Nackenschuss sein. Ja? Also die Schlussabrechnung bin ich durchaus aktiv am Diskutieren, ja, gemeinsam mit dem Steuerberater. Das ist noch nicht abgeschlossen. Das kann theoretisch auch der Kopfschuss sein, glaube ich aber nicht.
Okay, gut, im Hinblick auf die Uhr und ja, Jojo, du hast es ja vorhin schon irgendwie gesagt, so, aber jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht für das traurige Thema. Was ist denn dein Plan B im Februar nächsten Jahres?
Naja, also erstmal bin ich beschäftigt mit der Abwicklung. Ich kann im Moment schwer einen Plan B machen, solange ich Plan A noch nicht kenne.
Jetzt gehen wir mal davon aus, die Gerüchte bestätigen sich und im Februar ist wirklich mit der Posthalle Schluss.
Im März, glaube ich, oder? März,
ja. Genau, Ende März. Bis dahin läuft der Mietvertrag, aber Programm bis Mitte Februar, weil ich ja dann den Rückbau noch machen muss. Die Frage, wie viel Rückbau, richtet sich ja auch danach, was ist die Nachnutzung? Was übernehmen die, was übernehmen die nicht? Ja, also das ist mit viel Arbeit gegebenenfalls verbunden. Mein Plan B, es haben einige Bürgermeister aus den Umlandgemeinden sich bei mir gemeldet. Ich habe mich mit ein paar getroffen. Es gibt auch eine Halle, wo ich so, mal gucken. Ja, die haben bisher noch nie Stehkonzerte gemacht. Die würden vielleicht anfangen mit Stehkonzerten, aber halt nicht den Punkrock und nicht den Metal, sage ich mal. Und da bin ich jetzt so mal so ein bisschen am Gucken. In anderen Gemeinden habe ich mir eine Halle ich war überall schon. Also,
können wir dich nach Hanau holen? Hier gibt es die August-Schertner-Halle, die nutzt keiner. Nichts, nur für Basketball.
Sonst gibt es hier nichts. Nee, das war Offenbach. Park auf Hanau.
Nee. Stadthalle, ja, genau. Hat da eben was Schlechtes gegen Hanau gesagt?
Oh, er schießt sich selbst ins Aus. Jetzt ist auch klar, warum die wollen, dass du verschwindest aus Würzburg. Ja,
gerade so ein kultureller, starker Standort. Also, du kannst dir türkische Hochzeiten ausrichten. Ich weiß
nicht, ob du letzte Folge gehört hast, wahrscheinlich nicht, aber meine Aussage zum Rausschmiss war, aufgrund dessen, dass du den Termin verschwitzt hast und nicht gekommen bist, habe ich ja dann so flapsig gesagt, jetzt wissen wir auch, warum die Posthalle zumachen muss. Ich habe es gepiepst, aber jetzt kann man es ja sagen, du bist ja jetzt hier. Insofern, das liegt da wahrscheinlich nur an dir. Ja, genau. Okay, gut, nee, mach einfach weiter. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber.
Alles gut. Also, ich bin mit mir total im Reinen. Also, das ist alles cool. Und ja, ich musste feststellen, nicht jeder meint es immer gut. Ja, es gibt auch manchmal Neider oder so. Aber deswegen begegne ich jedem erstmal auch vertrauensvoll und so weiter. Also, das ist alles okay. Und ich bin mit mir echt auch im Reinen, im Sinne von, wenn es jetzt nicht weitergeht. Klar, es ist hart, irgendwie Baby. Ich habe da jetzt 18 Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe da einige Körner auch verloren durch harte Auseinandersetzungen, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeiten lagen auch schon nur bei 2% in bestimmten Phasen. Ja, und ich habe es trotzdem durchgeboxt. Und das ging aber echt auf meine Substanz. Und jetzt ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, dann schauen wir mal, was ich noch an neuen Lebensabschnitt mache. Ich werde sicherlich noch veranstalten. Ich bin in Wertheim auf der Burg regelmäßig mit Veranstaltungen. Ich spiele auch in Wertheim auf der Burg übrigens demnächst. Ja, und dann für so 2000er-Shows bin ich jetzt gerade mit einer Randgemeinde im Gespräch. Die würden jetzt in die Halle auch Geld investieren dafür, ja, dass ich solche Shows dann noch machen kann. Wie das da dann funktioniert und das ist halt, ja, außerdem verliere ich natürlich mein Netzwerk von Mitarbeitern und alles. Das muss man da mal sehen.
Ja. Also jetzt auch mein Argument zu sagen, du hast ja dir eine Expertise aufgebaut, da bleibt ja immer irgendwas hängen. Ich sage immer, Erfolg ist ja so zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee die richtigen Menschen treffen und du kennst ja den einen oder anderen. Insofern wird das wahrscheinlich auch sich einspielen. Bist ja jetzt kein Newcomer in dem Bereich.
Das ist ja auch das. Also sagen wir mal jetzt irgendwie größere Konzerte abwickeln, da gibt es halt eine Handvoll Leute, die das machen oder machen können. Und die werden von all den anderen Veranstaltern halt auch irgendwie genutzt, irgendwie, weil es halt nur eine Handvoll gibt. Da gehöre ich dazu, theoretisch, wenn ich das möchte. Ja.
Also ich bin immer noch so ein bisschen starstruck und ich will jetzt kein Schlusswort hier einleiten, das obliegt dem Takt. Okay. Aber ich bin wirklich extrem fasziniert, wie normal du da sitzt, das gemacht hast, von dem wir alle geträumt haben. Du hast alle getroffen, die wir gerne getroffen hätten. Und ich muss echt sagen, jetzt nach der Stunde 15, was wir hatten, du bist so ein geiler, gerader Typ. Bin extrem froh, dass du da warst. Also das war für mich echt eine Erleuchtung hier. Also geilster Gast und mit der interessanteste Podcast, den wir hatten, weil es halt auch für uns so aus dem Herzen kommt. Ja, Konzerte, Veranstaltungen. Also ja, mich hat mal vor... Ich hatte ja, der Rest weiß, ich hatte die letzten 2 Jahre ein bisschen mit ein paar Sachen zu kämpfen, Depressionen etc. pp. Und da habe ich mal einer gefragt, wann bist du denn noch wirklich glücklich? Na, ich sage, wenn ich auf dem Konzert bin.
Geil.
Ja. Und du bist einer, der mitverantwortlich ist, dass Leuten wie uns das so einen Abend das Gefühl gibt. Ja. Also war wirklich für mich ein ganz spezieller Abend heute. Vielen, vielen Dank.
Das ist auch in dem Sinn schade, ja, weil das, was der Sascha gesagt hat jetzt gerade eben, das geht ja nicht nur ihm so und nicht nur uns vier oder so oder fünf jetzt im Moment, sondern viel mehr Leuten. Insofern ist es wirklich eine Schande, sage ich jetzt mal, ja, dass sowas wie die Posthalle und die Arbeit, die du da machst, einfach nicht angemessen gewertschätzt wird, sondern dass irgendwelche Leute da kommen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und wollen aus einem geilen kulturellen Platz irgendwie was 0815-mäßiges machen, was es schon 50.000 Mal woanders gibt. Ja. Und das ist halt irgendwie richtig traurig und schade,
ja.
Alter.
Ja. Deswegen muss ich noch was Witziges sagen.
Ja, ich habe auch noch was Witziges vor, ja klar.
Das, Jojo, wäre cool, wenn du es halt in den nächsten 2 Monaten dann mal klärst mit Chromax, weil da...
ja genau, und besorg uns Backstage-Karten.
Von irgendwelchen, die das nicht PC genug finden oder so.
Ja, das ist okay, aber wie du vorhin das angesprochen hast mit den Toten Hosen, da würde ich auch mit 75 Leuten...
Genau, oder noch weniger.
Kogen gehen, ist alles okay. Die sind ja auch nicht mehr so jung.
Genau.
Die auch nicht mehr so jung.
Kostenlos rein, das ist alles, was zählt. So.
Ja, ich zahle auch die Karte, ist mega.
Ja, wir trinken dann genug halt, das kommt ja auch zu dir. Gut, also insofern, trotz aller Traurigkeit muss man ja sagen, um dich persönlich muss man sich keine Gedanken machen, keine Sorgen, du wirst deinen Weg irgendwie finden, egal in welche Richtung es geht, ja, aufgrund der Erfahrung, die du hast und deinem Standing die letzten 18 Jahre, denke ich mal, geht es schon irgendwie weiter, ja, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie unter der Brücke schlafen oder das Schloss verkaufen müssen, wo du ja residierst, insofern, okay.
Ansonsten empfehle ich nochmal den Klassiker Hard Times von der besagten Band aus New York.
Okay, Jojo, ich hab's ja, mir ist noch was eingefallen und zwar ganz am Anfang, um jetzt mal ein bisschen lustiger hier rauszukommen, hast du ja was von Würzburg und deiner Band Malm erzählt, ja, wo ich ja so lachen musste, weil ich dafür noch eine Anekdote habe. Und zwar haben wir ja mit euch und Harmful in Würzburg in diesem, wie hieß es nochmal, keine Ahnung, Café Kairo gespielt, genau. Und ich muss sagen, euer Sänger von Malm, ja, das war ja so ein... Wie soll ich sagen, ich habe den gesehen, ja, und dachte mir, okay, pff, was ist denn das für ein Öko, ja, irgendwie so ein unbeschriebenes Blatt, hat seinen Mund nicht aufgemacht und gar nichts, war irgendwie total schüchtern, kam so irgendwie total unscheinbar, kam der mir vor und ich wusste auch nicht, wer das ist und dann seid ihr auf die Bühne und dann hat er losgelegt wie die gestochene Wildsau. Und dann dachte ich mir, wow, also krass, so kann man sich in einem Menschen täuschen. Also ich dachte, was, das ist der gleiche. Also mega geil, das Konzert war geil, muss ich persönlich sagen, jetzt für uns. Als Freak 91 damals war ein Konzert mit Harmful natürlich schon was Großes. Ja, ich weiß nicht, ob du auch der Strippenzieher da warst und das Konzert veranstaltet hast, weiß ich nicht.
Das Konzert habe ich veranstaltet. Ich
also siehste, Dankeschön.
Wir waren auch mit Harmful tatsächlich zeitweise ein bisschen auf Tour, als Billy Gold mit dabei war.
Mhm, Face No More, genau.
Wir haben in der Batschkap auf der Geburtstagsfeier von Harmful auch gespielt gehabt. Das war ziemlich cool. Und ja, die Show habe ich gemacht. Ja, also ganz ja, offen, also, ich habe keine Ahnung, wie viele Bands ich gespielt habe irgendwie. bei Malm habe ich 10 Jahre mitgespielt. Und Malm ist immer noch das, was mir am meisten ans Herz geht. Weil das ist absolut 100% ehrliche Musik. Sie haben letztes Jahr aufgelöst. Sie spielen aber im Oktober wieder in neuer Besetzung. Also sie wird es wieder geben. Dann gibt es die Band, wann bin ich eingestiegen? 99 oder 2000 irgendwie?
Ja, die Zeit war es, ja.
Dann gibt es die Band halt jetzt bald 30 Jahre. Ne? Mhm. Und das ist für mich unfassbar genial, was diese Band macht.
Ich sag mal so, das ist nicht jedermanns Sache auch, ja, weil...
Alle, die es nicht kennen, Dampfwalzenrock from Hell, ja.
Ja, genau. Und genauso ähnlich ist es auch, ja, und das ist nicht jedermanns Sache, aber wie gesagt, also jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich an den Typ denken, von dem ich dachte, pff, was ist denn das für einer? Und dann legt der da los wie... Also keine Ahnung, was ihr dem für einen Koks gegeben habt, aber Wahnsinn. Ohne Scheiß. Okay, Jojo, um das jetzt hier abzuschließen, noch lustig, sage ich, ich habe noch einen Artikel gefunden von dir und möchte das auf Aktualität überprüfen. Und zwar ist der Artikel von, keine Ahnung, warte mal hier, 96, glaube ich, 96. Da hast du deine Top 10 CDs für die Insel aufgezählt. Und ich lese es jetzt gerade mal von hinten nach vorne vor. Ja, auf Platz 10 ist Crypt for a Jester Tear von Marillion.
Okay.
Auf Platz 9 ist The Yes Album.
Ist drin.
Auf Platz 8 ist Moving Pictures von Rush.
Noch drin.
7 ist The Downward Spiral von Nine Inch Nails.
Wäre nicht mehr drin, aber ist ein geiles Album.
Auf Platz 6 ist One Hot Minute von Red Hot Chili Peppers. Platz 5 ist King for a Day, Faith No More.
Oh, starkes Ding.
Platz 4 ist Sex and Religion von Steve Vai.
Wäre nicht mehr drin, ist aber ein geiles Album.
Ist mega geil, ja. Devin Townsends erster richtiger Auftritt, sage ich jetzt mal. Auf Platz 3 ist Sheer Heart Attack von Queen.
Absolutes Muss, ja.
Platz 2 ist Pilgrimage von Wishbone Ash.
Ja, hat man es vorhin schon.
Und Platz 1 ist Paranoid and Sunburned von Skunk Anansi. Ist es vielleicht ein bisschen, dauert es jetzt zu lang, die aktuellen Top 10 zu überprüfen, aber wie ist es denn aktuell? Sag mir mal deine aktuellen 2025 Top 3.
Boah, also tatsächlich Queen is Rush, Wishbone Ash trifft's schon. Ich bin tatsächlich großer Fan von den ersten Jahren von Queen. Erste Jahr von Yes. Bei Rush war es ein bisschen später, Ende 70er, sage ich mal. Da bin ich schon großer Fan. Kurz danach kam von Radiohead die OK Computer. Ist für mich der Meilenstein der 90er Jahre. Die wäre heute noch mit drin. Ja?
Ja, du hängst ja da auch noch, haben wir ja schon festgestellt. Du bist ja ein 90er-Kid, so wie wir.
Ja, ja, definitiv, ja. Aber es kam immer wieder geile Musik. Also das ist ja auch das andere. Also ist, ich lebe schon in den 90ern, ja. Teilweise auch in den 70ern, das stimmt schon.
Richtig,
okay,
so.
Wir auch. Okay, Jungs, wie sieht's aus? Hat noch jemand von euch irgendwie was er unbedingt wissen will?
Ja, vieles, aber das sprengt den Rahmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht nochmal zusammenkommen, ob es im Podcast ist oder beim Bier in Würzburg, aber
super. Ja, bei Chromex haben wir jetzt schon
extrem freuen, mich nochmal cool zu sehen.
Ich finde es cool, wenn er bei Radiohead und Takt, du machst dann Karma Police.
Ich mache hier überhaupt nichts.
Das ist so geil ein, ja. Jedes Mal so. Oder bei Rush auch so ein geiler Anfang, Ende der 80er Song.
Okay, Jojo, dann was soll ich großartig sagen? Vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön.
Vielen Dank. Danke, hat den Spaß gemacht. Hast du dir das ungefähr so vorgestellt, wie es jetzt war? Oder dachtest du?
Nee, das ist alles cool, ja, super. Und ihr veröffentlicht es dann nächste Woche Sonntag, glaube ich.
Richtig, am Sonntag.
Genau. Das ist ein Tag bevor es Skunk
Anansi. Du wirst markiert, du kriegst das mit auf jeden Fall.
Ja, super.
Okay, Jojo, dann vielen Dank. Alles Gute weiterhin, auch nach Februar, März. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Macht euch das mal hier da draußen.
Danke, Jojo.
Oh, ciao. Mach's gut.
Ciao. Danke, ciao.
Ciao, ciao.
Ich habe gerade so hart gelacht, wenn ich irgendjemand gehört hätte, hier allein in der Wohnung, der dass ich komplett geisteskrank geworden bin. Und Jojo, wie bist du das in der Malerei gekommen? David Kuke, ey. Aber eigentlich soll mir so einen Prank bringen. Dafür, dass er jetzt sitzen gelassen hat. Oh, ich bin schon wieder gut drauf, ey. Oh Gott, es kann doch gut werden. Ja, aber im Ernst, zur Vorbereitung, ja, umso besser. Also auf den war ich vorbereitet, auf den Jojo nicht, aber das ist ja nicht schlimm, weil der Tag hat er gesagt, Posthalle können wir uns entspannen. Er führt durch das Programm. HDGDL.